Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und die heutige Folge, die nehme ich euch sehr spontan auf, weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute den 14. Februar 2026, gestern Abend im Fernsehen das Kürfinale im Rahmen der Olympischen Spiele 2026 im Eiskunstlauf der Herren mir angeguckt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr Olympia verfolgt, ob ihr Eiskunstlauf im Speziellen verfolgt. Bei mir ist es immer so, ich gucke mir Eiskunstlauf an sich wahnsinnig gerne an. Ich würde mich aber weder als Riesenfan noch als jemand bezeichnen, der jetzt die Olympischen Spiele bis ins kleinste Detail verfolgt. Klar kommt man nicht dran vorbei, ne? Aber jetzt so in meinem Fall ist es eher so, wenn ich zufällig mitbekomme, ach, jetzt kommen hier irgendwie in den nächsten Tagen die Entscheidungen in den Sportarten, die mich interessieren. Und da gehört Eiskunstlauf nun mal dazu, weil es ja doch auch eine ästhetische Sportart ist und dementsprechend so ein Stück weit auch artverwandt mit unserem schönen Voltigiersport. Dann versuche ich mir das halt schon einzurichten. Und gestern Abend konnte ich mir das einrichten und habe mir aber gestern über den gesamten Abend hinweg gedacht, krass, was ich heute hier im Rahmen dieses Kürwettbewerbs der Herren an Phänomenen beobachten kann, über die ich tatsächlich vor einigen Jahren schon mal bei uns im aktuellen Voltigierzirkel gelesen habe. Wir hatten nämlich, ich kann euch nicht mehr sagen, in welcher Ausgabe und in welchem Jahr, aber wir hatten vor einigen Jahren mal einen Fachartikel über das Phänomen Choking Under Pressure. Und das ist ein Phänomen, wo es quasi darum geht, dass Sportlerinnen und Sportler in den entscheidenden Momenten, wenn es irgendwie bei einem Turnier oder bei einem Championat oder eben wie jetzt hier in dem konkreten Fall um die Olympischen Spiele geht, dass die Athletinnen und Athleten dann in diesem entscheidenden Moment deutlich weniger Leistung zeigen, als im Training möglich wäre. Und zwar nicht, weil sie es technisch nicht drauf haben, sondern weil sie einfach so stark unter mentalem Druck stehen. Und das verbirgt sich sozusagen hinter diesem Begriff Choking Under Pressure, also dieses Versagen in dem entscheidenden Moment, nicht weil man es nicht kann, sondern einfach weil der mentale Druck zu groß ist. Und das war gestern bei diesem Kürwettbewerb im Eiskunstlaufen bei den Olympischen Spielen wirklich ganz, ganz deutlich erkennbar bei ganz vielen. Also wirklich bei wirklich auch den allergrößten. Also wenn ihr das nicht verfolgt haben solltet, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Es gab jetzt schon in den vergangenen Wochen und Monaten insbesondere einen Sportler, den Ilja Malinin aus den USA, der wirklich ganz, ganz heißer Favorit auf Olympiagold war und auch im Kurzprogramm Anfang dieser Woche da wirklich einen guten Auftakt hingelegt hat, auch schon im Teamwettbewerb im Eiskunstlaufen mit seinem Programm dazu beigetragen hat, dass die USA quasi Team-Olympiagold im Eiskunstlauf gewonnen haben. Und der war wirklich haushoher Favorit. Der ist auch mit 5 Punkten Vorsprung auf den zweiten Starter im Wettbewerb sozusagen an den Start gegangen. Und im Prinzip war es für alle irgendwie klar oder absehbar, dass dieser Ilja Malinin jetzt hier Olympiagold holen wird. Und dann hat der aber am Ende dieses Wettbewerbs, das war dann gestern Abend irgendwie so um kurz vor 11 Uhr abends, hat der dermaßen sein Programm, ich will nicht sagen verrissen, aber der hat so viele Fehler eingebaut. Der ist so viel auch gestürzt und hat seine Sprünge, die er normalerweise aus dem FF mit Vierfachsprüngen und so weiter beherrscht, hat er an ganz vielen Stellen nicht hinbekommen. Und man hat da wirklich richtig beobachten können, was dieses Choking Under Pressure bedeutet. Und das ging nicht nur ihm als Favorit so. Also letztendlich hat das dann leider auch dafür gesorgt, dass er eben weder Olympiagold im Einzel gewonnen hat, noch überhaupt eine Olympiamedaille, weil er am Ende mit diesem Programm, was er da gezeigt hat, irgendwie im Gesamtklassement nur, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, im Kürwettbewerb auf Rang 15 gekommen ist und dann im Gesamtwettbewerb nur noch auf Rang 8. Und das ist natürlich mega, mega bitter, wenn du da als haushoher Favorit rangehst und eigentlich ja auch weißt und auch die ganze Welt von dir weiß, dass du es viel, viel besser kannst und du das aber einfach in dem Moment nicht abrufen kannst, weil der Druck so hoch ist. Und das ging aber eben nicht nur dem Favoriten Ilja Malinin so, sondern ganz, ganz vielen anderen Athleten im Wettbewerb gestern auch. Und deswegen dachte ich mir, ich greife das jetzt heute hier mal spontan im Rahmen dieser Volticast-Folge auf, um da mit euch nochmal ein bisschen genauer drüber zu sprechen. Und ich habe mich in Vorbereitung mal mit meiner KI ChatGPT zusammengesetzt und habe der mal die Frage gestellt, warum eben Choking Under Pressure vor allen Dingen im Eiskunstlauf eine Rolle spielt und habe dann im weiteren Verlauf auch die Frage gestellt, wie ist das denn im Vergleich zwischen Eiskunstlauf und Voltigieren, weil das ist ja letztendlich das, warum ihr eigentlich auch hier den Podcast hört, ne? Ihr wollt nicht irgendwie Nachrichten rund ums Eiskunstlaufen haben, das ist mir völlig bewusst. Aber es ist eben für mich jetzt so der Aufhänger gewesen, warum ich dachte, macht vielleicht Sinn, dieses Thema nochmal aufzugreifen. Das heißt, ich würde jetzt heute hier in dieser Folge das Ganze zweiteilen und würde euch jetzt gleich im ersten Teil nochmal ein bisschen zusammenfassen, warum Choking Under Pressure vor allen Dingen im Eiskunstlauf halt, warum man da besonders anfällig dafür ist. Und dann würde ich hinkommen zu der Frage, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es da eben auch mit Blick auf den Voltigiersport. Das heißt, lasst uns doch mal einsteigen. Warum ist Eiskunstlauf besonders anfällig für dieses Phänomen von Choking Under Pressure? Und da kann man natürlich erstmal festhalten, Eiskunstlauf ist in der Regel ein Einzelsport. Ja, es gibt auch Paarlauf, ne, wissen wir alle, aber an sich ist es ein Einzelsport. Und es ist eben auch so, dass dadurch eine maximale Sichtbarkeit herrscht. Das heißt, du stehst als Athlet oder als Athletin allein auf dem Eis, du hast keine TeamkollegInnen mit auf der Fläche. Jeder Fehler, den du machst, der ist sofort sichtbar, ne? Also wenn ich beim Eiskunstlauf nicht ausreichend schnell drehe oder nicht gut günstig lande, dann falle ich halt hin und dann sehen das auch alle. Also man kann so einen Sturz beim Eiskunstlauf halt nicht kaschieren, ne? Wenn du hinfällst, fällst du hin, Punkt. Und die ganze Welt guckt dir dabei zu, ne? Und was eben da im Vergleich zu so Mannschaftssportarten, wie ja auch wir im Voltigiersport sind, wenn man jetzt mal das Einzelvoltigieren ausklammert, ne, es ist ja schon auch so, das hat ja auch Dennis Peiler zuletzt in seinem Impulsvortrag bei uns auf der Burg Altleiningen nochmal betont, dass vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland der Voltigiersport ja gruppengetragen ist und auch ganz, ganz viel darauf basiert, dass wir als Voltigiergruppen unseren Sport ausüben. Und im Mannschaftssport ist es eben dann auch so, dass sich so Fehler mehr verteilen, ne? Oder man trägt dann halt gemeinsam als Team die Verantwortung für Dinge, die vielleicht bei Einzelnen schiefgelaufen sind, ne? Es ist so, es ist trotzdem blöd, natürlich, ne? Ich kenne das auch noch aus eigener Erfahrung. Aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt wirklich ganz alleine an den Start geht. Hinzu kommt, dass mit Blick auf den Eiskunstlaufsport, dass da eine wahnsinnig komplexe Technik angewendet werden muss, bei der man natürlich unter Bewertungsdruck steht, ne? Also das ist ja auch sehr ähnlich wie im Voltigieren, ne? Wir haben unsere Elemente, wir haben unsere Übungen, die haben einen bestimmten Schwierigkeitsgrad und dann wird das Ganze von den Richterinnen und Richtern bewertet anhand dessen, welchen Schwierigkeitsgrad hat das Element, aber eben auch, wie habe ich es ausgeführt, ne? Da kann es Abzüge geben und so weiter und so fort. Das ist im Voltigiersport genauso wie im Eiskunstlaufen auch. Und hinzu kommt eben, dass Eiskunstlaufen genau wie bei uns im Volti auch halt eine Mischung ist aus so einer sehr komplexen Technik mit einer künstlerischen Darstellung, einer Musikalität und eben diesem Faktor der Bewertung durch ein Punktesystem. Und was an der Stelle dann eben oft diesen Prozess des Chokings under Pressure auslöst, ist dann eben so ein Gedanke von wegen, wenn ich jetzt den nächsten Sprung nicht stehe, wenn ich jetzt die nächste Übung nicht gut halte oder umsetze, dann verliere ich alles. Ne? Also da ist wirklich ganz oft so ein innerer Druck dahinter, den man sich selber macht. Vor allen Dingen, wenn man sich im Leistungssport und im Spitzensport halt auch sehr über seine Leistung definiert und da eben auch viel dranhängt. Da kommen wir nachher auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Aber es ist wirklich so dieses ganz oder gar nicht, jetzt oder nie. Wenn ich das jetzt verkacke, dann war's das. Ne? Das ist schon erstmal ein Riesendruck. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man ganz oft gerade im Spitzensport natürlich nicht nur körperlich trainiert, sondern eben auch mental. Ne? Wir haben ja auch bei uns auf unserer Burgtagung in Altleiningen ganz oft Workshops mit Mentaltrainern und Mentaltrainerinnen, die Einblicke geben. Ne? Hatten wir auch jetzt dieses Jahr mit der Iris Berthold, eine sehr kompetente Referentin bei uns auf der Burg, die dazu eben Mittel und Strategien hat, wie man da als Sportlerin und Sportler besser damit umgehen kann, weil dieser Druck, den man sich da selber ganz oft macht, der ist natürlich real. Und der ist bei so einer olympischen Sportart mit dem großen medialen Interesse und den finanziellen Dingen, die da ganz oft auch dahinter stehen, ne, mit Blick auf Sponsoren, mit Blick auf Sportförderung etc. pp. Ne, da spielen ja ganz viele Dinge ineinander, die diesen Druck auch nochmal um ein Vielfaches erhöhen. Ne? Und jetzt vielleicht nochmal im nächsten Schritt die Frage, was passiert eigentlich jetzt ganz konkret, wenn man im Wettkampf in dieses Choking reinfällt, in dieses Choking under pressure, weil letztendlich ist es ja so, wir kennen das bei uns aus dem Voltigiertraining auch, solche Übungen, die wir zeigen, die trainieren wir ja tausendfach. Ne? Die wiederholen wir ganz oft, vielleicht nicht unbedingt auf dem Pferd, ne? Einfach um unsere Pferde zu schonen, aber wir haben ja extra dafür mittlerweile auch wirklich Unterstützungsgeräte wie Holzpferde oder eben auch den Movie, den Rundlauf-Movie, um die Möglichkeit zu haben, das, was wir im Wettbewerb zeigen wollen, so oft zu trainieren, bis es eben sitzt. Ne? Und wenn dann aber im Wettkampf passiert, dass man plötzlich versucht, aus welchen Gründen auch immer, weil der Druck so hoch ist, weil der Perfektionismusanspruch zu hoch wird, weil vielleicht Nervosität oder Angst mit einer Rolle spielen, dass man diese Bewegung, die eigentlich irgendwann automatisiert abgerufen werden kann von unserem Körper, weil wir sie so oft trainiert haben, dass wir eben nicht mehr bewusst drüber nachdenken müssen, was muss ich jetzt als erstes tun, wenn ich, keine Ahnung, den Aufsprung aufs Pferd machen möchte, dann wird das eben problematisch, wenn ich dann doch irgendwann wieder gerade in so einer Wettkampfsituation plötzlich anfange zu überlegen, okay, worauf muss ich mich jetzt besonders konzentrieren, was kommt als nächstes, ne? Dann versuche ich diese Bewegung plötzlich wieder bewusst zu kontrollieren und dann rutscht mein Fokus auf einzelne Technikdetails, was dafür sorgen kann, dass eben so dieses Motorische der Übung, was man in sich abgespeichert hat, dass das gestört wird. Ne? Da gibt es einen Begriff in der Sportpsychologie, der nennt sich Reinvestment. Und das ist quasi genau dieses Zurückfallen in die bewusste Kontrolle einer eigentlich schon längst automatisierten Bewegung. Und das ist eben gerade bei so Sportarten wie jetzt dem Voltigieren oder eben auch dem Eiskunstlauf, wenn man so ganz technisch sensible Übungen hat, ne, die eben sehr komplex sind, dann ist das da besonders kritisch. Hinzu kommt, und das habe ich vorhin schon mal angerissen, dass natürlich ein ganz großer Bewertungs- und Erwartungsdruck ganz oft dahinter steht. Ne? Wenn man das jetzt wieder auf dieses Beispiel münzen möchte, der Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, dann ist das ja ganz oft so, dass die schon seit früher Kindheit trainieren. Ist ja bei unseren Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern ganz oft auch der Fall. Ne? Die werden ja nicht erst, die steigen ja meistens nicht erst mit 16 ein und sind dann mit 18 Weltmeister, sondern in der Regel trainiert man schon seit der Kindheit, investiert da sehr, sehr viel Zeit, macht Zusatztraining, guckt, dass man ernährungsmäßig gut drauf ist, dass man Ausgleichstraining macht, ne? Und dass man eben auch den Erwartungshaltungen von TrainerInnen, von Verbänden und möglicherweise eben auch von Medien, jetzt speziell mit Blick auf den Eiskunstlauf, also auf den Sport Eiskunstlaufen, ist dann natürlich auch ein großer Erwartungsdruck dahinter. Ich habe das ja vorhin schon beschrieben, jetzt speziell mit Blick auf Ilja Malinin, der da eben gestern Abend wirklich sehr, sehr bitter gescheitert ist im Olympiafinale. Das ist ein riesengroßer Druck, wenn die ganze Welt auf dich schaut und im Prinzip schon sagt, na, der muss ja jetzt Gold holen. Der ist ja irgendwie schon vierfacher Weltmeister und der springt alle Sprünge vierfach und der hat übelst krasse Elemente in seinem Programm und der hebt Eiskunstlauf auf eine neue Ebene und so. Das waren alles so Sätze, die ich im Vorfeld dieses Wettbewerbs schon über ihn gehört habe. Deswegen war ich ja auch so interessiert. Also das muss ich schon auch mal zugeben. Ne? Hätte ich das mediale Echo nicht so verfolgt, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass jetzt dieser Wettbewerb ansteht und hätte mir den vermutlich dann auch nicht angeguckt. Und natürlich war ich da auch sehr neugierig. Und gleichzeitig, ne, ist dieser Athlet auch erst 21 Jahre alt. Ne? Und wenn das dann zusammenkommt, also vor allen Dingen dieser Druck von außen, der natürlich auch auf eine Resonanz in jedem Sportler und jeder Sportlerin trifft, die irgendwie einen Ehrgeiz mit sich bringt. Und gerade wenn du als Athlet oder als Athletin dann zu Olympia fährst, was ja auch nur alle 4 Jahre stattfindet, dann ist da ja schon auch so ein Gefühl von wegen, das ist meine einzige Chance. Ne? So, und deswegen ist das natürlich unter Umständen halt ein großes Problem, wenn dann die mediale Aufmerksamkeit so groß ist und im Prinzip du als Athlet oder als Athletin das Gefühl hast, okay, die ganze Welt erwartet jetzt von mir, dass ich hier ein übelstes Programm auf die Bühne bringe und jetzt muss das auch klappen. Na? Und das, diese Einmaligkeit, gerade auch von Olympia, ne, das ist jetzt die eine Gelegenheit, die bietet sich mir als Sportlerin oder Sportler eben nur alle 4 Jahre und wer weiß, was in 4 Jahren ist. Ne? Man kann sich verletzen, man kann krank werden, es können sich generell Lebensumstände verändern. Ne? Man weiß ja auch als Athlet oder als Athletin gar nicht zwingend immer mit 100%iger Gewissheit, dass ich in 4 Jahren ja wieder eine Gelegenheit haben werde, sondern es ist schon so ein Gefühl von wegen, das ist jetzt meine einzige Chance, das ist jetzt die Gelegenheit meines Lebens. Ne? Und dann kann das eben sein, dass genau dieses Setting, dieser Kontext dafür sorgt, dass man eben in so typische Choking-Situationen reinfällt. Und im Eiskunstlaufen, und das ist eben wirklich auch das, was man gestern leider sehr, sehr gut beobachten konnte, äußert sich das dann eben zum Beispiel damit, dass der erste Sprung im Programm misslingt. Ne? Dass direkt bei der ersten Übung, die man zeigen möchte, dass man stürzt oder aus dem Gleichgewicht kommt und dann natürlich so ein Gedankenkarussell losgeht, was im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion auslöst und dafür sorgt, dass dann auch für den restlichen Teil des Programms der Wurm drin ist. Ne? Das ist ja wie bei uns im Voltigieren auch, ne? Springst du hoch, willst deine Kür machen und dann fällst du aus irgendwelchen Gründen, die ja auch vielfältig sein können, fällst du irgendwie runter oder es klappt irgendeine Übung nicht und dann rutschst du vom Pferd und dann musst du wieder hochspringen. Das ist schon erstmal auch eine Situation, die du nicht nur körperlich auffangen musst, sondern die du auch mental abfangen musst. So nach dem Motto, ja, okay, schwamm drüber weiter, ich konzentriere mich jetzt und bringe das Ganze gut zu Ende. Na, das unterscheidet ja auch ganz oft schon so die Otto-NormalsportlerInnen von den Spitzensportlern. Was dann natürlich auch noch eine weitere Auslösersituation für so ein Choking sein kann, ist zum Beispiel die Tatsache, wenn du als führende Person in den Wettkampf startest, ne? Vielleicht auch mit einem großen Punkteabstand, ne? Dann kann auch das alleine schon Druck ausüben, so nach dem Motto, oh, dem muss ich jetzt aber auch gerecht werden. Ne? Das ist jetzt so, jetzt haben alle anderen das schon geschafft und jetzt richten alle ihren Blick und ihre Konzentration auf mich und ich muss jetzt hier liefern. Ne? Da kann auch so eine Angst dahinter stecken, diesen Vorteil jetzt zu verlieren oder jetzt eben sich selber und andere auch zu enttäuschen. Also das ist auch so ein Punkt. Dann unter Umständen, ne, kann ja auch manchmal sein, wenn Athletinnen oder Athleten ihr Comeback nach einer längeren verletzungsbedingten Pause starten, dass dann so ein übersteigerter Selbstbeweisdruck herrscht, der für Choking sorgen kann. Oder wenn es eben auch darum geht, dass irgendwie so das letzte Element, das letzte, was man zeigen möchte, dass das jetzt über die Medaille entscheidet. Ne, das ist zum Beispiel bei mir auch ganz oft, wenn ich Zuschauerin bin, jetzt beim Voltigieren wieder, dann geht es mir ganz oft so, gerade bei den Championaten, dass ich manchmal gar nicht hingucken kann, wenn die Athletinnen und Athleten zu ihren Abgängen ansetzen, weil das ist ja mittlerweile auch eine Wissenschaft für sich geworden, was die Leute da alles so für Abgänge turnen und springen und machen. Und man kennt es ja selber, ne? Man ist ja nach so einer Minute oder jetzt im Eiskunstlauf fahren die Athletinnen und Athleten ja 4 Minuten Kür alleine. Das ist ja wirklich auch eine konditionelle Frage. Und dann am Ende von so einem Programm halt nochmal irgendwie eine besonders spektakuläre oder krasse Übung zu setzen, ist halt schon auch ein gewisses Risiko, was jeder Sportler und jede Sportlerin für sich selber einschätzen kann und auch sollte. Und wo es aber eben unter Umständen auch zu so Choking-Situationen kommen kann. Und das sind halt alles so Situationen, die sind mental super herausfordernd, ne? Und was gestern eben auch noch so ein Punkt war, auf den ich aufmerksam geworden bin, was ich wahnsinnig spannend finde, das packe ich euch auch mal mit in die Shownotes. Es gibt momentan in der ARD-Mediathek auch eine Dokumentation mit dem Titel Die Last der Spiele. Und da werden verschiedene Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichen olympischen Sportarten befragt und interviewt und eben vor dem Hintergrund, wie ist das eigentlich auch nach den Olympischen Spielen mit diesem Druck, der da herrscht, beziehungsweise auch diesem Selbstanspruch, wie geht es den Sportlerinnen und Sportlern eigentlich nach Olympia, auch unabhängig davon, ob sie am Ende mit einer Medaille nach Hause kommen oder eben auch nicht. Ne? Es ist ja, gibt ja durchaus auch die Positivbeispiele, wo eben die Leute bei Olympia ihre Leistung super abrufen können und dann gewinnen sie die olympische Medaille und dann kommen sie nach Hause und dann fallen die in ein Loch. Ne? Zum Beispiel, wenn irgendwie nach solchen Karrierehöhepunkten dann die Frage kommt, okay, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Oder so. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, ist aber auf jeden Fall auf meiner Watchlist gespeichert. Und ich packe sie euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Und ich würde jetzt aber eben gerne noch im zweiten Teil der Folge drauf gucken, was sind jetzt Unterschiede zwischen dem Sport Eiskunstlauf und dem Voltigiersport, speziell mit Blick auf dieses Thema Choking under Pressure. Ne? Weil letztendlich ist es ja so, ich habe das eingangs auch schon gesagt, es sind beides ästhetische Sportarten, es spielt eine komplexe, hohe Technik eine Rolle, es spielt viel Emotion eine Rolle und gleichzeitig gibt es eben trotzdem auch ein paar wesentliche Unterschiede, auf die wir jetzt nochmal gemeinsam drauf gucken können. Also, Thema Eiskunstlauf. Was ist da so die Ausgangslage? Da ist schon so, die Läuferinnen und Läufer, die laufen in der Regel allein auf dem Eis ihr Programm. Das heißt, jeder Fehler, der gemacht wird, ist eindeutig zuordnenbar. Ne? Wenn die nicht ordentlich drehen, dann stürzen sie und dann ist es deren Fehler. Ne? Es gibt keinen unmittelbaren sozialen Puffer und dementsprechend ist auch die Selbstzuschreibung im Sinne von, oh Mist, ich habe jetzt versagt, die ist halt wahnsinnig hoch. Und das sorgt auch dafür, dass das Choking dann in dem Kontext oft als direkt identitätsbedrohlich wahrgenommen wird. Ja, und vielleicht an der Stelle noch ganz kurz einen Satz dazu, weil was bedeutet jetzt an der Stelle identitätsbedrohlich? Das ist halt wirklich dieser Punkt, wenn sich Sportlerinnen und Sportler zu sehr mit ihrer sportlichen Leistung identifizieren, weil das ihr Lebensinhalt ist, weil die da Monate, vielleicht jahrelang drauf hintrainieren und alles andere in ihrem Leben diesem sportlichen Erfolg dann auch unterordnen. Und dann natürlich in so einem Moment, wenn dann der große Wettbewerb ansteht und dann so ein Choking einsetzt, dass sich das dann eben unmittelbar auf den Selbstwert legt, nach dem Motto, oh, eigentlich kann ich das doch und jetzt habe ich es aber nicht abgerufen und jetzt habe ich versagt und jetzt bin ich irgendwie kein guter, wertvoller Mensch mehr. Ne? Das ist das, was mit identitätsbedrohlich gemeint ist. Im Voltigiersport ist es aufgrund der Tatsache, dass es eben in aller Regel ein Teamsport ist, schon auch so, dass man eine geteilte Verantwortung trägt. Ne? Man hat die Komponente Pferd, die ist natürlich sowieso einzigartig bei uns im Sport. Und man hat auch den Longenführer oder die Longenführerin als Mitakteur. Das heißt, Fehler, die passieren, sind immer irgendwie relational eingebettet. Also die sind immer irgendwie ein Teil eines größeren Systems. Können natürlich dann auch vielfältiger sein. Ne? Fehler können aus ganz unterschiedlichen Gründen im Voltigiersport passieren. Da geht es nicht immer nur um Choking under Pressure. Da kann auch manchmal einfach sein, dass sich das Pferd vor irgendwas erschrickt oder dass das Pferd auch irgendwie schon ein bisschen matt ist und deswegen nicht mehr so frisch und vorwärts geht und dadurch halt die Pferdenote vielleicht nicht ganz so hoch ist, obwohl die Leistung der Voltigiererinnen und Voltigierer, die oben drauf gezeigt wird, trotzdem super gut sein kann, ne? Aber das ist halt so ein Wechselspiel. Oder umgekehrt, ne? Das Pferd kann super laufen und der Voltigierer oder die Voltigiererin hat aber so einen Choking-Moment, ne? Wo gar nicht objektiv erklärbar ist, wo jetzt eigentlich genau das Problem lag, weil das Pferd ist ja gelaufen und war eigentlich alles easy und trotzdem können eben Dinge passieren. Heißt aber eben auch, man ist, egal woher der Fehler jetzt kommt, man ist damit nicht alleine, ne? Und das heißt, die Gemeinschaft, die da drumherum besteht, in Form des Teams, in Form des Pferds, in Form des Longenführers oder der Longenführerin, die fangen solche Fehler emotional auf. Ne? Man ist damit nicht so alleine, wie jetzt im Vergleich zum Eiskunstlauf. Ne? Und das reduziert schon mal diese totale Individualisierung von Scheitern. Da ist eben dieser Moment des, oh Mist, ich habe versagt, ist nicht mehr ganz so schwerwiegend, wie das möglicherweise im Eiskunstlauf der Fall ist. An der Stelle einfach bloß noch mal zur Einordnung, ne? Ich denke jetzt hier laut. Ich habe mich dazu ein bisschen mit ChatGPT ausgetauscht, um mir da Anregungen geben zu lassen. Und dock da natürlich auch an meine eigenen sportlichen Erfahrungen im Voltigieren an. Aber ich bin zum einen nie ein Spitzensportler gewesen. Und zum anderen stecke ich auch nicht wahnsinnig tief im Eiskunstlauf drin. Es wird sicherlich schon auch so sein, dass auch die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer mit anderen gemeinsam trainieren und natürlich auch mit ihren Coaches und Trainerinnen und Trainern Leute an der Seite haben, die sie in solchen Momenten auch auffangen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Voltigieren nochmal eine andere Komponente hat. Erstens, weil die Teams ja oft größer sind, gerade ne, so eine Voltigiergruppe, und weil eben wirklich diese Komponente Pferd dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz andere Basis gibt. Ne? Kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück. Genau, ich gucke jetzt gerade mal hier noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich parallel auch die ChatGPT-Stichpunkte mit auf, damit ich mich an denen so ein bisschen langhangeln kann. Und das Nächste, was er mir jetzt hier rausgegeben hat, sind so die Stichpunkte zum Thema Bewegungsstruktur und Choking-Risiko. Da würde ich jetzt aber gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Es wird halt hier auch nochmal geschrieben, dass es beim Eiskunstlaufen halt wirklich darum geht, extrem präzise Einzelimpulse zu setzen, zum Beispiel bei so Vierfachsprüngen. Ne? Da entscheiden Millisekunden, die sind mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs und haben entsprechend halt auch harte Konsequenzen, wenn sie einen Fehler machen, ne? Wenn die aufs Eis klatschen, das Eis verzeiht wenig, ne? Wenn da Überkontrolle einsetzt, dann kann so ein Sprung halt sofort kippen und dann liegen die halt auf dem Eis, ne? Und dann zeigt sich so Choking halt als Sturz oder als Unterrotation, dass die Sprünge aufreißen oder dass sie halt abbrechen, ne? Dass dann eben aus einem Vierfach nur ein doppelter Sprung wird, zum Beispiel. Beim Voltigieren ist es so ein bisschen anders, weil ja, wir haben auch komplexe Bewegungen, aber die sind halt eingebettet in den Rhythmus des Pferdes. Das heißt, wir haben schon mal grundsätzlich im Vergleich zum Eiskunstlaufen eine höhere Flow-Struktur. Ist alles ein bisschen mehr im Fluss und Es ist eben schon auch so, im Eiskunstlauf erstrecken sich die Elemente oft nur über ganz kurze Momente, ne, Millisekunden, die in der Luft sind, die sich drehen, die wieder landen. Und bei uns sind ja Bewegungsabläufe oft über mehrere Sekunden. Ne? Ihr wisst alle, Übungen, statische Übungen sind 4 Galoppsprünge zu halten. Ne? Brauche ich euch nicht zu erzählen, das wisst ihr alles selber. Und das ist dann natürlich so, dass sich dann auch dieses Choking ein bisschen anders äußert. Zum Beispiel durch eine Unsicherheit oder durch Rhythmusbrüche oder dass vielleicht auch so der Ausdrucksverlust stattfindet, dass man nicht mehr ganz so ausdrucksstark die Übungen rüberbringt oder dass vielleicht auch mal so Körperspannung nachlässt oder so. Das sind so die Unterschiede. Und dann haben wir eben bei der Bewertungslogik, die jetzt hier auch bei der Frage nach den Unterschieden zwischen Eiskunstlauf und Voltigieren mit angebracht wurden von der KI, mit der ich arbeite, wird eben auch gesagt, wenn es um die Bewertung geht, dann ist es beim Eiskunstlauf so, dass das Punktesystem halt sehr detailliert und technisch ausdifferenziert ist. Hinzu kommt ein sehr, sehr hoher medialer Fokus. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe gestern auch immer so gedacht, mein Gott, da stehen um den gesamten Wettkampfzirkel, hätte ich jetzt fast gesagt, um die gesamte Eisfläche so viele Kameras und Fotografen und so, dass das echt, dass da im Prinzip kaum eine Ecke ist, wo nicht irgendwelche MedienvertreterInnen stehen. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass ich einen Sturz habe und dann im Hintergrund die ganze Zeit so die Fotografen klackern höre mit ihren Kameras, das ist ja auch ein wahnsinniger Stress und Druck. Ne? Also das eben dieser hohe mediale Fokus. Dann auch der nächste Punkt, dass es eben auch sehr stark eventzentrierte Höhepunkte sind mit Weltmeisterschaften, mit Olympischen Spielen und dass da natürlich dieses Alles oder Nichts, entweder eine Goldmedaille oder gar nichts, dass das eben schon sehr, sehr stressauslösend sein kann. Vor allen Dingen, wenn man eben dann auch die eigene Identität, die eigene Sportlerinnen-Identität so stark an eine Platzierung koppelt. Beim Voltigieren haben wir natürlich auch ein Bewertungssystem, aber wir haben zum einen eine deutlich weniger intensive mediale Eventisierung. Also ja, wir haben auch Championate, national wie international. Aber der mediale Rummel drumherum ist ein ganz, ganz anderer, nämlich ein viel, viel kleinerer. Ne? Ja, wir zeigen auch alle auf Instagram, wie es so läuft, ne? Und so ein bisschen Berichterstattung läuft auch, aber es ist halt bei weitem nicht so krass wie jetzt bei Olympischen Spielen, ne? Dass dir buchstäblich die ganze Welt dabei zuschaut, was du da gerade tust. Ne? Im Guten wie eben auch im Negativen, wenn es alles nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Hinzu kommt, dass wir im Voltigieren eben auch die Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen im Hintergrund haben. Das ist möglicherweise, wie gesagt, da fehlt mir jetzt immer so ein bisschen der Vergleich zum Eiskunstlauf, aber es ist ja schon so, dass man, wenn man in einer Voltigiergruppe aktiv ist und da sich vielleicht auch wirklich mit seinem Verein wohlfühlt und da auch Menschen mit am Start hat, die vielleicht im Hintergrund dann als Turniertrottel oder als Assistenzen noch mit rumwuseln, dass da einfach wirklich ein ziemlich breites gemeinschaftliches Netzwerk ist, wo man reinfallen kann in Momenten, wo es dann halt mal nicht so gut geklappt hat. Und das sorgt dann im günstigsten Fall halt auch dafür, dass die Identität der Sportlerinnen und Sportler breiter aufgestellt ist, dass sich eben nicht alles nur darum dreht, jetzt bei der nächsten WM Gold zu gewinnen, sondern weil es eben auch darum geht, ne, Vereinsleben weiter zu gestalten, sich auch unabhängig von den Erfolgen oder Misserfolgen, die man einfährt, um das Pferd zu kümmern, mit dem man den Sport betreibt. Ne, das gibt einem ja auch so gewisse Strukturen und Routinen, wo man sagt, okay, da lenke ich jetzt meinen Fokus drauf und das tut mir vielleicht auch gut, um mal irgendwie abzuschalten oder auf andere Gedanken zu kommen. Ne? Wenn ich dann halt mal an einem Tag, wo ich mich als Sportlerin oder Sportler dann nicht so gut fühle, dass ich trotzdem sagen kann, hey komm, ich fahre jetzt mal in den Stall, ich putze jetzt mal mein Pferd und kuschel mit dem ein bisschen und atme mal tief durch und dann sieht die Welt hinterher vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ne? Das ist natürlich auch eine Riesenressource, die wir wirklich in unserem schönen Sport haben, die jetzt so jemand der im Eiskunstlauf ist, möglicherweise oder nicht möglicherweise, sondern garantiert nicht hat. Klar kann die Person auch aufs Eis gehen und da noch aus Spaß an der Freude ein paar Runden drehen und ein paar Sprünge springen. Aber es ist so dieses Resonanzwesen Pferd, was ja auch dankbar ist, wenn man kommt, wenn man es streichelt, wenn man es putzt, wenn man ihm Leckerli füttert oder so. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der ganz, ganz wesentlichen Faktoren, die im Umgang mit diesem ganzen mentalen Druck, egal ob es jetzt um das Phänomen Choking Under Pressure oder auch postolympische Depression, ne, ist dieses Phänomen in der Dokumentation, die ich vorhin angesprochen habe, wo wir unter Umständen mehr Schutzfaktoren zur Verfügung haben in unserem Sport. Ja, wir sind nicht olympisch und man kann auch darüber streiten, ob Voltigieren olympisch werden sollte, welche Vor-, aber auch Nachteile das mit sich bringen könnte. Ne, das ist ja eine Diskussion, die gibt es ja schon ganz, ganz lange, ganz, ganz viel. Ich bin da selber auch nicht so richtig fest in meiner Haltung, in meinem Standpunkt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großes und wichtiges Thema mit dem mentalen Druck. Und ich würde mal behaupten, dass auch bei uns, bei den Spitzensportlerinnen und Sportlern, wenn ein großes Championat ansteht, dass da auch entsprechend schon Druck dahinter ist, mit dem es einfach gilt, einen guten Umgang zu finden. Auf Beziehungsebene, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken wollen, ist es so, dass es im Eiskunstlauf natürlich eine intensive Beziehung zwischen AthletInnen und TrainerInnen gibt. Oft aber eine eher individuelle Trainingsstruktur. Ne? Also wahrscheinlich ist es im Eiskunstlauf schon eher so, dass die Sportlerinnen und Sportler für sich trainieren und nicht so viel Austausch mit anderen Athletinnen und Athleten haben. Das ist sicherlich auch wieder von Verein und von Ort zu Ort unterschiedlich. Wie gesagt, ich stecke da jetzt viel zu wenig drin, als dass ich das wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass es einfach weniger gleichzeitige soziale Interaktion im Wettkampf gibt. Na? Die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer, die sind alle für sich alleine auf dem Eis. Wie gesagt, Paarlauf ausgeschlossen und müssen damit irgendwie klarkommen. Ja, es gibt soziale Unterstützung, aber eben nicht direkt auf der Eisfläche. Beim Voltigieren haben wir eben zum einen unser Pferd als emotionalen Anker. Ganz klar, ne? Ohne Pferd läuft beim Voltigieren nun mal gar nichts, sonst ist es nicht Voltigieren. Du hast außerdem als Sportlerin oder Sportler dein Team als unmittelbare Koregulation. Also das ist, sieht man ja auch immer wieder auf Wettbewerben, egal ob es jetzt kleinere oder größere sind. Wenn du als Athlet oder Athletin vom Pferd runterkommst, dann kriegst du von deinem Team direkt eine Rückmeldung. Du kriegst ein Lächeln, du kriegst ein Schulterklopfen oder auch, ne, wenn du mal vom Pferd fällst oder so, da ist direkt ist das Team da und hilft dir beim Aufstehen und fragt, ob alles okay ist und so. Ne? Das ist schon wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Und auch der Longenführer oder die Longenführerin als stabilisierende Konstante steht in der Mitte und strahlt im besten Fall eine Ruhe und Souveränität aus, die sich dann sowohl aufs Pferd als auch auf die VoltigiererInnen überträgt. Ne? Und diese ganzen kleinen und großen Bindungsmomente, die man da hat, die wirken halt stressregulierend oder können zumindest stressregulierend wirken. Genau. Und wenn wir jetzt aber eben auch noch mal ein bisschen selbstkritisch drauf gucken wollen, muss man schon auch sagen, wir sind natürlich im Voltigiersport auch nicht immun gegen dieses Phänomen Choking Under Pressure. Ne? Gerade wenn wir uns das Einzelvoltigieren angucken. Da sind wir sehr, sehr viel näher noch an diesem Prinzip des Eiskunstlaufens dran. Da ist auch der Athlet oder die Athletin allein im Wettkampfzirkel, zwar auch mit Pferd und LongenführerInnen, aber trotzdem, da fällt schon mal diese Koregulation durch ein Team fällt weg. Die unmittelbare. Ne? Oft ist es ja schon auch so, dass die Teams am Zirkelrand stehen und anfeuern und da sind, aber eben dann so dieses ganz Unmittelbare im Einzelvoltigieren dann doch irgendwo fehlt. Deswegen ist es da dann näher dran am Eiskunstlauf. Wir haben natürlich auch im Voltigiersport einen gewissen Kaderdruck. Ne? Also das ist schon auch so, wenn du erstmal im Kader gelandet bist, musst du deinen Platz da auch irgendwie verteidigen, so, ne? Und entsprechend mit Leistung dafür sorgen, dass du da auch weiterhin Bestandteil bleiben kannst. Dann ist auch ein Faktor, der bei uns im Voltigiersport immer eine Rolle spielt, ist das Thema Pferd und Pferdewechsel. Ne? Wenn man halt irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr auf seinem angestammten Pferd turnen kann, dann ist das halt auch ein Faktor, der Stress auslösen kann für alle Beteiligten. Oder auch, wenn es einen Teamwechsel gibt. Ne? Oder wenn irgendwie spontan der Ersatzmann oder die Ersatzfrau ran muss oder irgendwie so. Ne? Also das ist, wir sind auch im Voltigiersport nicht gefeit davor, dass Dinge passieren. Das wissen wir auch und das ist im Sport ja sowieso auch immer so. Im Sport gibt es immer irgendwie Sachen, die nicht so gut laufen können und wo man auch mal mit Frustration konfrontiert sein kann. Aber diese ganze Systemstruktur ist weniger isolierend. Also es ist eben wirklich so, aufgrund der Tatsache, dass es immer dieses Dreieck Sportlerin, Sportler, Pferd, Longenführung gibt, ist das immer schon mal so ein Beziehungsdreieck, was man im Vergleich zum Eiskunstlauf in der Form nicht hat. Das heißt, es ist eben auch unterschiedlich, wie dieses Choking under Pressure dann erlebt oder verarbeitet wird. Und das ist jetzt auch der abschließende Punkt, den ich im Rahmen dieser Folge einfach mal mit euch teilen wollte. Wie gesagt, es war eine sehr spontane Folge. Ich wollte halt einfach mal so meine Eindrücke und Gedanken nach dem gestrigen Eiskunstlaufabend irgendwie sinnvoll in eine Form bringen und mit euch teilen. Und wenn ich jetzt das Ganze jetzt abschließend zu einem Fazit bringen müsste, dann würde ich schon an den Punkt kommen, dass ich wirklich überzeugt davon bin, dass ich sage, wir im Voltigiersport, wir haben halt eine ganz, ganz wesentliche Ressource, die viele andere oder die eigentlich alle anderen ästhetischen Sportarten vor allen Dingen so in der Form nicht haben. Und das sind unsere Pferde. Ne? Unsere Pferde als emotionale Anker, habe ich vorhin gesagt, als Resonanzwesen, als Routine- und Strukturgeber, als einfach eine Möglichkeit, den Fokus nicht ausschließlich auf eine sportliche Leistung zu legen, sondern eben auch wieder hinzulenken auf ein Wesen, für das man Verantwortung übernimmt, für das man dankbar ist, wenn es gut läuft und für das man aber auch Respekt und Wohlwollen und Akzeptanz hat, wenn es mal nicht so funktioniert. Und gleichzeitig aber eben auch dieses wahnsinnig wertvolle Prinzip, dass Pferde uns ja nicht bewerten. Also Tiere generell nicht. Wer ein Haustier hat, kennt das auch von Katzen oder Hunden. Ne? Tiere bewerten uns nicht. Den Tieren ist es völlig egal, ob wir am Ende des Wettbewerbs mit einer Medaille nach Hause fahren oder nicht. Die sind dankbar, wenn wir kommen, wenn wir die streicheln, wenn wir die putzen, wenn wir die füttern, wenn wir mit denen spazieren gehen, wenn wir die bewegen. Ne? Also da ist überhaupt kein Erwartungsdruck von Seiten der Pferde dahinter. Und das alleine ist, glaube ich, wirklich ein ganz, 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 ganz wesentlicher Faktor, der uns und die mentale Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler im Voltigiersport echt gut tut. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne und unterstützenswerte Sache. Das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, um den sich zum Beispiel bei der Stiftung Deutscher Voltigiersport dreht. Ne? Also das vielleicht so als Schlussappell für die heutige Folge. Lasst uns mal wieder bewusst machen, dass es in allen ästhetischen Sportarten irgendwie Druck gibt, mental. Und das ist einfach für uns als Voltigiererinnen und Voltigierer aber ein ganz, ganz großes Geschenk ist, dass wir eben Pferdesport betreiben. Und zwar in der Regel nicht alleine, sondern mit einem Team um uns herum, was uns auffängt, was uns stärkt, was uns trägt, was uns in Misserfolgsmomenten hält und was uns natürlich auch beflügelt, wenn wir dann doch irgendwie Erfolgserlebnisse einfahren und Medaillen holen und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine schöne Sache und damit würde ich es eigentlich gerne auch für heute beenden. Lasst uns an der Stelle super gerne mal wissen, wie ihr die Folge fandet. Gebt mir gerne eine Rückmeldung. Wünscht ihr euch mehr solche Folgen? Soll ich zu dem Thema mir vielleicht auch nochmal eine Mentaltrainerin oder einen Mentaltrainer einladen? Wie steht ihr gegenüber der Frage, sollte Voltigieren olympisch werden? Auch immer wieder ein spannendes Thema. Also es gäbe jetzt ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte, mit denen wir uns weiterführend beschäftigen könnten. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann hier im Podcast. Lasst euch da einfach überraschen. Und ich würde mich jetzt für heute von euch verabschieden, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und sage einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Resi.